sinnvolle Aufgabe, den Jingle, den wir normalerweise einspielen und den ich vergessen habe, vorzusingen. Und dann werden wir unseren Gast vorstellen. Also es geht so. Sie haben es vielleicht erkannt. Das ist Day Tripper in einer alternativen Performanceform. Und ich glaube, Gertrud Salm, die ich jetzt mit hineinblende, mit unserem Gast, wird unseren Gast vorstellen, oder?
Nee, ich glaube, nee? Karl-Heinz Nickel, du wirst dich selber vorstellen.
Ach so.
Reuter ist natürlich am Mikrofon und mischt heute ab.
Ja, auf.
Vielleicht oder auf, ja. Meistens auf.
Aber vielleicht lese ich einfach nur mal vor, mit eurer Genehmigung, was ich heute angekündigt habe.
Genau.
Dann kann Herr Nickel sagen, das ist alles falsch zum Beispiel. Das ist eine Möglichkeit. Also Karl-Heinz, also die Überschrift lautet die Leidenschaft des Archivars. Das muss ich dann später dann noch ein bisschen erläutern, weil er ist ja nicht nur Archivar. Karl-Heinz Nickel ist in Kassel als Literaturkenner, als Literaturspazierer bekannt. Außerdem hat er einige imprägnierende Berichte zur Lokal-Matadöse-Familie mal wieder von Weißenburg verfasst, wobei ich übrigens nicht ganz unbeteiligt war. Nun kommt es noch schlimmer, er gräbt auch bis zur Kriminalistik und eventuell Kriminalität gerne im Untergrund, da wo der Staub herrscht. Man sagt, er streichle schon morgens zu Hause einige seltene Erstausgaben. Wir aber warten gespannt darauf, ob er sich die tiefsten Tiefen seiner Irrationalität ausloten lässt. Also Sie verstehen schon, meine Damen und Herren, dass...
Du bist doch überhaupt nicht irrational.
Die tiefsten Tiefen, Gertrud.
Ach so, die tiefsten Tiefen, die man
also
nicht
man,
kennt.
Ja, aber er kann ja
also
jetzt...
Also Karl-Heinz,
er kann ja jetzt,
stell dich kurz vor.
Jetzt muss ich was sagen, das ist ja sehr schön.
Du darfst was sagen.
Ich darf etwas sagen, sehr gut. Ja, ich freue mich, dass ich hier eingeladen worden bin in einer vertrauten Umgebung. Und was gibt es zu mir zu sagen? Literaturspaziergänger wurde schon mal gesagt. Im Verein Literatur aus Nordhessen, dem stehe ich vor. Und,
ein Vorsteher.
Ja, bin so langsam älter geworden, jetzt ein Rentner im Unruhestand und gehe in der Tat immer auf den Wegen von Büchern.
Du liebst Bücher.
Ja.
Also du streichelst diese Gesamtausgabe morgens?
Die Erstausgabe,
mit den
nicht
Augen.
Die Gesamtausgabe.
Also nur die Erstausgabe.
Also,
mit den Augen.
Ja, auch das ist ein echtes Problem, wenn man sich klar macht mit den Erstausgaben, die sind beim Antiquariat immer teurer als die normalen. Also mir kommt es mehr oder weniger dann, also in diesen Fällen muss
auf
ich das zugeben, dann auf
ja.
den Text ja. an. Ne? Kommt ja. auf den Text an. So einige Dinge mag ich zwar gerne im Original und gönne mir das auch manchmal, aber nun ja, man muss in seinen Rahmen bleiben.
Also Leidenschaft des Archivars erstreckt sich auch auf deine Privaträume. Das heißt, du hast da die Bücher stehen, die du liebst.
Das muss ich sagen, ja, das muss ich sagen. Also das ist
er
das
hat auch
Problem.
Noch einen Keller übrigens, ne?
Ja, da auf diesen Keller wollte ich
ist,
den Keller wollte ich gerade darauf hingehen. Ja, wir haben zwar genügend Platz, aber ich durfte mich leider so rein büchertechnisch erstmal
nicht so ausbreiten.
Nicht so ausbreiten wie gedacht.
Weil die Katze dazwischen kam.
Also diese Störung im Hintergrund. Also auf jeden Fall führte es dazu.
Du kennst es. Durchhalten.
Ja. Das führte also dazu, dass wir noch zwei Keller dazu mieten mussten. Und jetzt bin ich damit ganz zufrieden. Mhm. Es ist nur alles so ein bisschen im Keller, Bücher und so. Das ist
nicht
so richtig.
Nein,
das ist nicht so.
Die modern da so vor sich.
Da muss man schon hingreifen können, ne? Oder?
Ja, genau. Also ich muss da einen Schlüssel nehmen und in den Keller gehen und sagen, und dann, es ist nicht sofort zur Hand. Also dieses einfach, ich gehe mal ran, man geht an den Bücherschrank vorbei, greift rein.
Man hat zum Beispiel einen Einfall und möchte schnell mal was nachschlagen.
Richtig, genau. Und das fehlt dann immer, dann muss ich in den Keller gehen. Das ist sehr bedauerlich. Aber lässt sich nicht ändern.
Aber du bist sonst auch gerne in Archiven?
Ja, das halte ich also wirklich, so während des Studiums, das war so, vielleicht kann man das, die Initiation war der Besuch der Wolfenbüttler Bibliothek.
Mhm. Ja, die kenne ich auch.
Und als ich da dann zum ersten Mal so alte Schinken in der Hand hatte, ich durfte, Paul Rabe hatte nichts dagegen, und das fand ich faszinierend. Und dies hat mich nicht losgelassen.
Also, Gertrud, du musst bedenken, ihr beide müsst bedenken, dass es natürlich vor allen Dingen die Schweinsledernen waren. Ursprünglich, nicht?
Ja,
waren
also
Schweinsledern eingebunden. Also das musst du mal gesehen haben, wie ein Schweinsleder auf einem Buchrücken sitzt. Also das finde ich eine ganz, also es hat mich auch wirklich verblüfft und animiert.
Muss
ich
also sagen. Ja, und dann, mir ging es ja umgekehrt. Ja, also ich hatte so viel Achtung vor Goethe, dass ich mich nicht getraut habe, ihn zu lesen. Und dann war ich in seiner Bibliothek in Weimar am Frauenplan und dann dachte ich, ach, so eine kleine Bibliothek, jetzt kann ich ihn aber lesen. Es war so...
Er war eigentlich eher ein Dilettant im Grunde.
Es war eigentlich... Es,
kann man das so sagen?
Auf ein Normalmaß, also...
Ja, also für diese Dinge, die ihn interessiert haben. Und das Vorteil des 18. Jahrhunderts ist eben, dass man noch mit kleinen Dingen zufrieden war und Gedrucktes war teuer. Man bekam nur meistens die Bücher nicht ganz gebunden, die musste man selber bezahlen. Mhm. Also von daher musste man sich das gut überlegen, was man sich da anschafft. Ne? Und ich glaube, da hat Goethe lieber so ein Weinfass gekauft.
Ich denke auch, dass
als die neueste Aufgabe von Wieland.
Und sich in der Geliebte gehalten. Ja. Ja. Das gehört auch zu den Büchern dann. Eigentlich dazu, oder?
Mhm. Ja, ja.
Ja. Ich wusste übrigens nicht, ich habe gestern zum ersten Mal im Fernsehen erfahren, dass sie nicht Schneiderin, sondern Hutmacherin war.
Wer wieder? Ich habe mich...
Frau Wulpius.
Ach so.
Wir sprachen von dem Bettschatz von Herrn Goethe.
Ja, also die Frauen in dieser Zeit, also bis auf ganz, ganz wenige Ausnahmen, die tun mir alle leid. Also ich möchte nicht Frau sein im 18. und 19. Jahrhundert.
Könnte ich sagen, im 20. auch nicht?
Da gab es schon bessere Zeiten. aber im 19. am Anfang, da sprach man nochmal von Emanzipation und am Ende des 19. landeten die Frauen alle wieder in den drei großen Ks, Kinder, Küche, Kirche. Und,
oder Pädagogik. Das war, die Emanzipierten gingen dann.
Ja, ne, die ersten Lehrerinnen und so.
Genau, ja, okay. Die durften es aber nur machen, wenn sie nicht verheiratet waren.
Das ist in den Ländern unterschiedlich gewesen. Also das ein witziges Detail aus unserer berühmten Meisenbuch-Forschung ist ja, dass die erste studierwürdige Frau ausgerechnet in Basel studiert hat.
Mhm.
Nicht, das muss, in der Schweiz, das muss man sich mal vorstellen. Nicht? Also die ganzen Universitäten hat ja die Bildungswege noch gar nicht geöffnet für Frauen. Das ist schon ein schönes Detail aus einer unserer wichtigsten
Archivtätigkeiten.
Ja, genau.
Warum geht man in ein Archiv?
Ja, das kann ich gut erklären. Also durfte ich mich 3 Jahre beschäftigen und dann sind einige Sachen nur im Archiv zu bekommen. Und so einige Gesellschaften, da gab es dann, da habe ich Gesellschaften untersucht und da gab es auch nur in Archiven. Mhm. Und das habe ich mir in Nordhessen, finde ich, da gibt es einen Moment, der dann wunderbar ist. Es gibt die Arolser Hofbibliothek.
Oh.
Und wenn man in diese Bibliothek geht, und dann gehe ich immer mal hin, da kann man dann direkt auch zu den Büchern, direkt zu diesen Dingen. Mhm. Und dann ist natürlich auch unsere Murat'sche Bibliothek, die Handschriftabteilung, ist natürlich auch ganz toll.
Wir dürfen hiermit auch die Murat grüßen, also weil wir ja doch auch öfters mal Dauergast dort sind.
Richtig.
Ja, ist eine schöne Bibliothek, eine sehr schön. Angenehme und eine sehr servicefreundliche Bibliothek, darf man glaube ich sagen, oder?
Ja, die hoffentlich dann die nächsten Jahre dann wieder so offen ist, wie es nötig ist.
Die wollen ja umbauen und wird es allerlei Beschränkungen geben.
Okay.
Ne? Ja, glaube ich. Okay.
Oh, wie schrecklich so für dich.
Er wird in seinem Keller überleben, glaube ich.
Ja, also das ist so ich muss eben warten dann, bis alles dann geholt wird aus den Räumen und so. Das ist aber okay, man ist dann auch geduldig. Manchmal bin ich eben ungeduldig, wenn ich irgendwas so zum Abschluss bringen will. Jetzt hatte ich einen Vortrag gehalten und da fiel mir natürlich an dem Tag davor ein, was ich unbedingt nochmal einsehen müsste. Und das ist natürlich dann immer besonders peinlich, wenn ich dann sage, also ich brauche das jetzt unbedingt aus dem Magazin und so. Also das ist dann, also da gibt es eben manchmal, bin ich von mir selbst enttäuscht und von der ganzen Welt ganz tief. Okay, aber das macht Spaß.
Damen und Herren machen das
Ja, Bedienung, alles klar, optimal, ja. Aber es ist so mein Fehler, dass ich immer so auf den letzten Drücker schreibe, auch wenn ich dann am Tag vorher, und das Resümee habe ich um 15 Uhr geschrieben, um 19 Uhr den Vortrag. Also ist alles dann etwas kurzfristig, und das habe ich mir leider nicht abgewöhnen können. Das ist wird okay, aber...
Ja, aber für eine, entschuldige mal, das ist eine interessante Geschichte, dass jemand, der auch viel mit viel altem Material umgeht, viel aktuellen Stress kriegt. Das ist ja eigentlich ungewöhnlich, ja. Weil normalerweise plant man ja, ich muss das und das machen, und dann muss ich ungefähr mit 3-4 Wochen vorher rechnen, also wenn es gut geht, ne? Aber gut, das ist, du sagst, das ist jetzt eine einfache Charaktermacke.
Wenn das so wäre, ja. Wenn das so wäre mit dem Zeitpunkt, und wenn ich mich nur auf eine Sache konzentrieren würde, dann wäre das so. Mhm. Aber da ich, wie gesagt, allein durch den Gang an den Büchern vorbei und durch den Gang einer Bibliothek oder so vorbei, dann greife ich immer natürlich genau das Buch, was ganz toll ist. Ja. Und schon hänge ich wieder eine Stunde an. Ja, so habe ich jetzt in einem Antiquariat, habe ich dann prompt eine Ausgabe von Platen gekauft, weil, also das...
Wie heißt der? Hermann von Platen, glaube ich, oder? Oder wie heißt er? Ja, ich weiß es auch nicht. Egal.
Von Platen.
Von Platen heißt er auf jeden Fall.
Und der gute Mann, ich habe eine Gesamtausgabe von Platen, aber diese Auswahlausgabe war ganz toll und...
Schon war ich
da drin vertieft. Das ist sozusagen das Problem. Also man, und ich habe auch so die Angewohnheit, immer dann das Richtige zu greifen. Ne? Das Wichtige, irgendwie ist das dann das genau in meiner Hand.
Das schreit dich an.
Ja, genau. Also ich
nimm mich.
Genau, so würde ich das sagen.
Gertrud, aber ich habe doch richtig getextet. Ne? Also das sind doch echte Tiefen von Leidenschaften, oder?
Ja,
und das sind auch Zufälle.
Interessant.
Sind Zufälle? Ja. Leidenschaften, und es ist...
Verführbarkeit?
Ja.
Und das, was du eben gesagt hast, dieses Anspringen oder angesprungen werden. Also man hat ja oft, ich habe zum Beispiel mein letztes archivarisches Erlebnis, war die Auffindung eines Zitats von Adorno, das ich lange vergessen hatte. Jeder ist sich selbst ein Würstchen, das kennt kein Mensch. Ja? Und auch Adorno selbst hätte es wieder vergessen, wenn es nicht in seinen gesammelten Schriften stünde. Und ich habe bestimmt 2 Tage gebraucht, um rauszukriegen, wo es herkam. Ich habe ja inzwischen auch ein Literaturdings-Programm, wo man das ja eigentlich gerne eingibt und dann auch wiederfindet. Mhm. Aber das war in dem Fall nicht der Fall. Also es gibt ja so entlegene Ecken. Und ich glaube, du bist auch einen großen Teil deiner Zeit damit beschäftigt, diese Ecken auszuleuchten, durch die man zu etwas kommt. Weil das Ablegen ist ja das eine für den Archivar, aber das Wiederfinden ist eigentlich im Grunde ja die wichtigere Tätigkeit. Ja,
das ist das nächste Problem. Also begonnen hat alles noch so mit Karteikarten, ne? DIN A6, und dann wurde es dann auf die DIN A5 und so. So habe ich, also die eine Seite des Schreibtisches ist von oben bis unten voll mit Karteikarten.
Die gibt es bei dir noch?
Bis 90, die habe ich alle aufgehoben. Ja, es begann, die Arbeit begann, bevor diese Digitalisierung, bevor überhaupt der Computer so als Arbeitsinstrument benutzt wurde. Und da bin ich erst dann später drauf gekommen. Also bis, sagen wir, mit 93, 94 oder so, oder ein bisschen früher.
Ja, das war, da kam die Umstellung.
Hier die Umstellung, da begann mein Computer, dann begann ein Literaturverwaltungsprogramm. Und da konnte man das auch leichter finden. Na, vorher hatte ich das natürlich auch also alphabetisch geordnet und per Hand auf der Rückseite der Karteikarte. Und jetzt wird alles eben nachnotiert im Computer. Aber der Computer, der sucht ja nur das, was man auch eingegeben hat.
Natürlich.
Und dieser Kerl macht ja nicht das, was ich gerade im Kopf habe. Also muss ich das jedes Mal umsetzen. Wie habe ich das damals verschlagwortet und so weiter. Also das ist ein ganz schwieriger Fall. Aber das ist also ich schaue gerade bei meinen alten Sachen, die ich da eben durch diese Wanderung 3 Jahre durch die Archive habe ich die Notieren, habe ich dann die ganzen Notate eben auf der Rückseite. Mhm. Na, der Karteikarten in verschiedenen Größen und so weiter. Aber man muss unterscheiden zwischen Archiv und Archiv, also eine Arbeit. Wenn ich also ein Zitat von Adorno suche, das kann man auch als archivalische Arbeit benutzen. Aber so Archiv, darunter verstehe ich jetzt wieder, dass ich in die Handschriftenabteilung und diese Archivalien, die da liegen. Ne? Und,
also das echte, das Eingesagte.
Genau, sozusagen. Genau die. Ja. Und da gibt es dann auch manchmal wunderbare Sachen. Und da ich das auch gut lesen kann, also die Schriften der 17. bis 19. und auch die Handschriften der Schriftsteller verhältnismäßig gut lesen kann, ist das natürlich immer wieder eine tolle Sache. Und noch besser wird es dann, wenn ich dann sagen kann, ja, da haben die mit der Werkausgabe, das stimmt ja gar nicht, da steht ja was ganz anderes. Ne? Und das ist dann wieder eine ganz tolle Sache, wenn dann an einer Stelle, wo normalerweise Funken stehen müsste, was man meiner Meinung nach deutlich lesen konnte in der Handschrift, da steht auf einmal Fürsten und auf einmal wird die ganze Strophe völlig anders. Und das war natürlich so richtig, da hat der Archivar, aha, wieder, das ist dieses Erlebnis, was man einfach haben muss, und dann,
das ist das Thema Kriminalistik.
Ja.
Und wollen wir dann mal von der Lust am Finden und Herausfinden und Korrigieren von Falschheiten, also falsche Spuren auch, falsche Signaturen, falsche Einordnungen und so. Das hast du ja reihenweise musst du das erlebt haben, nicht? Mhm. Und jetzt, ich würde aber nur mal zart andeuten, wie das dann mit der Kriminalistik ist. Ja, also die Archive sind ja prinzipiell schwer bewachte Institutionen, wie wir in Metz selbst gesehen haben, Gertrud.
Ja, ich war im Archiv in Metz, um die Spuren meiner Vorfahren, meiner französischen oder lothringischen, um es genauer zu sagen, mal rauszufinden. Es gibt ja einen Familienmythos und da bin ich dann jetzt...
Freud sagt Familienroman.
Also,
übertreib es nicht mit dem Mythos, aber es ist die Erzählung. Auf jeden Fall ein Mythos. Das ist gestrickt natürlich.
Ja, gut, und ich wollte das mal prüfen auf Konsistenz und habe dann unter anderem sämtliche Rathäuser, die da, Ars-sur-Moselle, Florange, Metz, überall war ich drin. Und bin dann am Schluss eben verwiesen worden auf dieses Riesenarchiv in Metz. Das hier ist in einem Bau, das sieht eher militärisch aus.
Wirklich ein Bunker, echt, wirklich. Ich kann die Bilder,
es ist kein Bunker, sondern es ist ein Bau, aber es sieht militärisch aus und er ist auch gut bewacht. Und man muss da also schon ganz viele Papiere unterschreiben, dass man da reinkommt. Und wenn man dann drin ist, sind lauter Menschen so ab 70 vorhanden. Außer dem Personal, die sind dann jünger, also deutlich jünger.
Gerto, fragst du mal Nickel, wie alt er ist?
Nein.
Ach, Quatsch. Ich frage auch den Herrn Reuter nicht.
Er ist noch drunter.
Also es war wirklich auffällig. Also 70, 80, sehr alte Menschen waren da, die hingen da über den Büchern und die haben noch Mikrofisch.
Ja, das ist doch toll, ja.
Und dann, und das alles auf Französisch war sehr interessant, da überhaupt weiterzukommen. Also ich kann Französisch, aber das ist natürlich nicht mein Spitzengebiet. Mhm. Und ich wollte ja eben Unterlagen über meinen Großvater, meine Großmutter, meine Urgroßmutter und so weiter und so fort. Habe ich auch bekommen. Die waren sehr, sehr hilfreich. Und es war in dem Moment, wenn du dann da durchguckst, ne, du musst, also ich muss ja ganze Einwohnerbücher und Standesamt.
Lauter langweiliges alles, Zeug.
Nee, eigentlich nicht, aber in dem Moment, wo du dann den Namen findest, das ist wie so, das ist so eine Freude dann, das zu sehen. Ne? Es ist eine Wahnsinnsfreude, wenn du dann draufstößt und das, sie haben es mir dann auch kopiert und so weiter.
Ja, genau.
Ich habe auch die wirklich Lust, Erkenntnisse sammeln können. Mhm. Das war eine große Lust, wobei natürlich der ganze Prozess immer damit begleitet ist, mit dem, wofür tue ich das? Was ist denn?
Das wäre die Frage an unseren Gast.
Was ist denn an der Vergangenheit? Warum muss ich denn jetzt in die Vergangenheit? Die Gegenwart ist ja auch sehr spannend und das, was kommt, noch spannender oder beides gleich spannend. Also warum hänge ich jetzt in dieser ganzen Geschichte drin? Diese Frage habe ich mir dann schon gestellt.
Aber da hängt man drin.
Da hängt man drin.
Das hängt dann an dem Namen.
Ja.
Und das hängt dann so, ne? Man will auf einmal wissen, wo man herkommt. Ne? Ne, genau.
Welche
ja,
Zeit?
Und auf einmal denken ja auch heute einige nach, wieso Syrien, also ne, wieso auf einmal, ja, wieso Russland. Kommt denn, wie entsteht das Land, wieso auf einmal erinnert man sich, dass man früher die Engländer da war und so weiter. Auf einmal wird nach Gründen gesucht und wenn man jetzt ne, liest, auf einmal kommt man zurück, man denkt, wo kommt das her? Und das ist eine ganz, ganz spannende Sache. Also das muss ich zugeben, so manche, also hier, also in Kassel hier, den Hans-Jürgen von der Wense, den gibt es auch im Stadtarchiv. Der war ja mal hier. Der kann, kann man das, die Einwohnerkartei sich geben lassen.
Ein wunderbarer
und so, Mensch. Und da kann man das dann so, fest, das so feststellen. Oder früher in den Kirchenbüchern, ne, wie verheiratet, wer nicht und so. Ja, und das war natürlich für mich auch eine Überraschung, als ich dann feststellte, dass... ja, ab einem gewissen Punkt war dann Schluss. Ne? Die Dame, die dann uns dann, also diese Ende des 18. Jahrhunderts, die meine Urvorfahren da geboren haben, da wurde nie der Mann genannt.
Ui.
Also wir haben, und die hatte 6 Kinder und die stammten aber alle von irgendwelchen Männern. Die wurden nie genannt. Selbst in einem kleinen Dorf hier vom Meißner wurde, stand das nicht drin. Also wie, ne, so, das ist ja mal eine spannende Sache. Aber das Problem ist bei also diese Ahnenforschung, ne, die ist ja, finde ich, auch eine ganz wichtige Sache und so. Aber das hat bei mir so einen gewissen komischen Punkt also bekommen, als ich dann las, dass man zum Beispiel um in einem Verein schon am Ende des, sagen wir mal 1920, 1929, 1930 in einem Verein reinkommen musste, wenn man nicht die
Abstammungsurkunde
vorlegte. Und die sind für heute unheimlich wichtig. Die ganze Ahnenforschung, der Ahnenpass meiner Eltern, ich brauchte nur nachzugehen. Da hatte ich das. Und das fand ich dann doch schlimm, weil wir auf einmal wird man verortet, auf einmal wird man in einen Kasten gesteckt und auf einmal habe ich Angst bekommen. Also vor diesem Schritt, da, dann habe ich auch aufgehört zu forschen. Dasselbe gilt an einem bestimmten Punkt für meinen Vater. Wir wollten gerne wissen, der ist also kurz vor Stalingrad, der ist verwundet worden und kam dann zurück wieder und überstand das Ganze irgendwie.
Bei meinem auch.
Was hat er in Berlin gemacht immer? Wieso kann meine Mutter, ist mit Bildern zu sehen, die sind ja da, 1943, vielleicht sogar noch im Winter 44, also 43, 44, wieso kamen die noch nach Berlin? Ich traue mich nicht jetzt du hast mir nämlich mal die Adresse gegeben. Das habe ich nicht gemacht.
Echt?
Das habe
das
ich
habe
nicht
ich
gemacht.
Gemacht.
Ich habe diese eine gewisse Scheu davor.
Was rauskommt, ne?
Ja, genau. Ich habe eine wirklich eine gewisse Scheu davor. Und mein Bruder wirft mir das noch heute vor, weil ich das familiär angekündigt habe. Und das sind schon 1, 2, 3 Jahre her.
Ich mache es für dich. Ich lese es vorher durch. Und dann
ich darf es noch.
Genau, ne? Seitdem ich wieder Krankheit so was überwunden habe, da war das vor allem nicht mehr so dringend. Ich schiebe das weg. Und da merke ich auf einmal, da ist irgendetwas. Also da
weißt du auch, was auf dich zukommt eigentlich.
Richtig, genau.
Also wir hatten das, genau, ich habe in Oberelsungen, haben wir von der Genossenschaft Kassel im Wandel ein Haus gekauft. Und mit dem Haus, das ist irgendwie schief. Und dann fing ich an, in den Archiven zu forschen. Und was kommt raus? Es waren Asylhaus, da waren Zwangsarbeiter, da waren Ausgebombte aus Kassel, aus dem Rheinland und so weiter. Und dann denke ich, ja klar. Ne, also da kommt es auf Geschichten, die haben Auswirkungen in die Gegenwart. Und das ist so die Frage, wie wirkt sich das, was du erforscht in den Archiven, wie wirkt sich das eigentlich aus bis jetzt?
Ja, darf ich das? Ja, das finde ich eine wichtige Frage, weil da bin ich... Also irgendwie habe ich da an einem gewissen Punkt hatte ich Angst. Ich habe zum Beispiel mich geweigert, also während Studium und während Veranstaltungen und so, habe ich nichts gemacht, so Naturalismus, so um 1900. Das konnte ich nicht lesen. Diese Romane, diese Dramen, die habe ich nicht gelesen. Ich habe mich geweigert, dann im Dritten Reich, also da sowas zu lesen. Das habe ich früher, jetzt fange ich damit an? Ich lese viele Dinge, oder das habe ich jetzt seit einiger Zeit schon, weil ich mich mit meiner Heimatstadt hier also sozusagen beschäftige, musste ich mich auch über diese Zeit beschäftigen. Da habe ich dann auch prompt ein Seminar gemacht, also Kassel um 1900. Also das war für mich sozusagen, das ist eine ganz schwere Zeit. Und 33, 45, wenn ich das lese, ja, mir blieb nichts anderes über, als in die Partei einzutreten. Und also diese ganzen Dinge, die dann auch in den Archiven, in Briefen, die man da findet, dann wiedergegeben werden. Also das hat für mich, also davor hatte ich also Angst offensichtlich. Ich habe das erst in den letzten Jahren gemacht. Wirklich, also da war irgendwie eine gewisse Scheu.
Kann man sagen, dass es zwei Motive gibt? Also einmal gibt es eine abstrakte Archivtätigkeit, also wenn du, sagen wir mal, ein Forschungsprojekt hast und du sollst was über jemanden rausfinden, dann berührt dich das ja nicht so.
Stimmt.
Wenn ihr jetzt ins Psychografische geht, sieht das ja wieder anders aus und dadurch kriegt ihr ja, was heißt kriegen wir, also ich habe jetzt auch selbst mal nachgeforscht, weil mein Vater war ein notorischer Lügner und dem konnte man kein Wort glauben und er hat gesagt, ich war in Stalingrad, ja. Und das ist ein nicht unerhebliches Ereignis im Leben eines Menschen, glaube ich, ne? Und durch das Archiv habe ich mitgekriegt, dass er tatsächlich da war. Das war dann natürlich schon eine Erkenntnis, ja, die allerdings auf unser Verhältnis keinen Einfluss hatte, leider, weil es viel zu spät kam. Nicht? Also es ist sozusagen dieses das Nachhaken. Und du hast dann ja, wenn du das biografisch nimmst, kommst du eventuell auf schwerlastige Dinge. Ja? Also das haben wir ja gerade besprochen. Nicht? Also wie du sagst, manche Sachen möchtest du vielleicht gar nicht wissen. Ja?
Stimmt. Sowas. Ja, genau. Ja. Und das ist mir in letzter Zeit, nachdem ich mich mit einem Schriftsteller Kassels beschäftigt habe, und mich dann in der Umgebung von den anderen, gibt es so Schriftwechsel und dann kam dann die Zeit nach 45 und so. Und wenn ich dann diese Briefe lese, wenn man also sozusagen seine Karriere wieder beginnen will und auf einmal Briefe schreiben, können Sie mir nicht ein Entlastungszeugnis schicken oder sowas. Ich habe ja damals vieles... aus ganz anderen Gründen und so. Und das finde ich eine bemerkenswerte Sache.
Das wäre ja dann
und es
auch
ist ein großer Unterschied, wenn ein Mensch aus der Mitte des 19. Jahrhunderts über Juden schreibt und wenn das jemand 1946 schreibt.
Ja.
Ein gewaltiger Unterschied.
Das sind die berühmten Heidegger Bücher.
Und das ist wirklich, und das... damit habe ich mich leider, also bin auch jetzt wieder dabei, so etwas zu lesen. Und das bin ich aber jetzt erst bereit. Ich habe wirklich vorher, ich war völlig entsetzt über einzelne, wo ich da nur angelesen habe. Ne? Da
konntest
ich
die, du nicht weiter.
Konnte ich nicht.
Aber das
nicht
sind ja auch lesen. Dann wirklich Indiskretionen. Also es ist ja überhaupt für mich komisch, wie viele Briefe auch aufgehoben werden. Ne? Normalerweise sagt man ja, weg damit. Ja. Ja. Und die Sache ist erledigt. Nee,
normalerweise ist erst sehr neu.
Ne? Ja, ich sage ja.
Ich habe das ja auch gemacht. Ich habe ja die Geschichte meines Onkels geschrieben, der im 1945 verletzt wurde und gestorben ist, kurz vor Kriegsende, und Onkel Reinhold. Das war eine Geschichte, die geisterte auch in der Familie herum und das habe ich sehr genau gemacht und merkte aber im Schreiben, wie ich immer, ich habe so eine Wut auf den gekriegt. Ich habe...
Das war einfach ein Nazi.
Es war ein Nazi, war ein Idealist, es war alles, aber sehr viel später, ich habe das auch publiziert und danach habe ich erst mal nochmal angefangen, darüber nachzudenken und dachte, verdammt nochmal, gibt ganz nett viele Parallelen zu mir selber. Ne? Also von der Haltung, von dieser
unsortierte Art. Motive.
Unglaublich. Ja. Und dann, ich muss nochmal dran. Ne? Bleibt mir nichts anderes übrig. Zumal, ich meine, wenn man sich dann klar macht, dass der Mensch gerade mal 23 war. Ne?
Ja, das ist eben, das muss man sich einfach klammern, wenn man so, also rückwärts gewandter Historiker sozusagen, wenn man sich damit beschäftigt, da kommt es auch auf die Zeit an, wann man sich damit beschäftigt. Ne? Wenn ich zufällig sowas in die Hand kriege. Also es lag eben was daneben noch im Archiv. Mhm. Und ich denke, schaust mal rein. Ne? Das sind ja dann manchmal interessante Sachen. Und das, oder lässt dir es kommen, klingt vom Titel. Ich bin grundsätzlich neugierig auf ganz merkwürdige Titel. Die Titel haben, finde ich, also große Aussagekraft und also die Neugierde. Ne? Und das ist eben dann das Problem, in welcher Zeit beschäftige ich mich damit? Mhm. Und dann bekommt Lebenszeit auf einmal eine Aussage eine andere Bedeutung. Mhm. Wenn ich das dann vergleiche mit Menschen in unserer Zeit. Ne? Und also das, dann, was passiert da? Also ich kann zum Beispiel nicht mehr in Schlössern da in die Folterkammer gehen, ja, weil, nein, nicht wegen diesen Instrumenten, sondern weil da Leute stehen, die erklären das, ja, man hielt damals mehr aus. Das ist mir so oft passiert. Die haben genauso viel ausgehalten wie wir auch. Ja. Und das muss man sich mal vorstellen. Im Angesicht dieser Instrumente fragt jemand, und das ist mir so oft passiert. Und das ist also ein ist einfach ein Unding. Und das muss man sich einem einfach mal klar machen, wenn man über eine Zeit schreibt und gerade über Literatur über eine Zeit, dann interessiert mich das auch. Ne? War das ein Jahr, wo es genügend zu futtern gab? Hatte der irgendwas zum Leben? Wer hat ihn denn nun dazu überhaupt die Zeit gegeben, diesen Roman zu schreiben von 200 Seiten? Und das musste er mit der Hand schreiben und dann, wie viele Nächte hat er nicht geschlafen? Also das sind dann so Dinge, die einen dann einfach klar machen, das ist eine andere Bedeutung, als wenn ich dann vor dem Computer sitze und das da eintippe.
Also ich darf, glaube ich, so weit resümieren, dass wir in der, was habe ich gesagt, in der Auslotung der tiefsten Tiefen der Irrationalität stoße ich bei dir also auf eine Empathie-Funktion. Das heißt, du fühlst dich, es ist nicht nur Staub und Buch und so, sondern du fühlst dich dann in die Zeiten. Also du hast, glaube ich, auch eine spezielle Zeiten. Ne? Mhm. Also du kümmerst dich nicht um alle Zeiten. Also ja, so das 18. Schon. Jahrhundert
ja,
oder
das war,
keine Ahnung.
Drei, vier Jahre lang meine einzige Beschäftigung. Ja. Aber ich finde, das drückt dir ein Zitat, was ich immer dann benutze, von Machiavelli. Ja. Also 16. Jahrhundert aus. Ja. Der schreibt, der kommt da aus dem Wald und schreibt dann einen Brief. Wenn es Abend wird, kehre ich heim und gehe in mein Studierzimmer. An der Tür entledige ich mich meiner mit Dreck und Staub bedeckten Alltagskleidung und ziehe herrschaftliche und höfische Kleider an. So bekleidet, wie es sich gehört, trete ich in die altehrwürdigen Höfe der Alten ein. Von ihnen liebenswürdig empfangen, nehme ich von der Speise zu mir, die allein die meine ist und für die ich geboren bin. Ich schäme mich nicht, mit ihnen zu sprechen und nach den Gründen ihres Tuns zu fragen, und sie sind menschlich genug, mir zu antworten. Mhm. Und für die Dauer von 4 Stunden fühle ich keine Langeweile, vergesse alle meine Sorgen, fürchte ich nicht die Armut und ängstige ich mich nicht vor dem Tode. Ihnen gebe ich mich ganz hin. Das finde ich einen unglaublichen Satz, Machiavelli. Und das hat etwas. Vorher spricht er noch dann über Dante, Petrarca und dann unbedeutende Dichter wie Tibol und Ovid. Aber ne, das ist der Moment, wenn man sich mit Büchern umgibt und wenn man sich mit diesen auch dann archivalisch umgibt mit so etwas, dann entsteht eine ganz andere Verbindung zu dem, was da steht.
Das jetzt ist eine, wollte ich gerade sagen.
Das war toll.
Das war eine Resonanzdefinition. Yeah. Deshalb passt das jetzt auch gut.
Wunderbar.
Und ich hoffe, er schläft schon. Pass mal auf, müssen wir immer Cue machen. Und dann versuche ich diesen Titel jetzt mal.
Eriks.
Ja.
Wir sind in der Freisprechanlage.
Richtig. Und
zu
zwar
Gast
mit
Karl-Heinz Nickel.
Gerhard Zahn ist nicht zu Gast.
Nein, ich bin hier vorlaut. Und an den Knöpfen sitzt Martin Reuter.
Regler, Schieber. sind keine Knöpfe.
Ja, und eben hatte ich den wunderbaren Text von Machiavelli vorgetragen. Das ist so die Atmosphäre,
die du eintauchst,
die ich gerne suche, wirklich suche, die aber einen Haken hat. Sie nimmt einen aus der Zeit raus.
Richtig.
Das Problem ist also, wenn ich dann raustrete, werfe den Fernseher an, schau irgendeine Nachrichtensendung.
Oh, dann geht's wieder los. Ja,
und
ja.
Dann falle ich dann auf und meine Frau schmeißt mich ja auch manchmal raus, weil ich nicht den Mund halten kann, weil ich schimpfe, genau, weil ich dann einfach schimpfe. Und diese krasse Sache, da ist ein Flur dazwischen. Das ist mein Arbeitszimmer und da muss ich über den Flur da rein. Ne?
In die Realität.
In die Realität.
Also genau sagen wir mal, medial vermittelt.
Richtig, genau. Das ist genau der Moment, der mich dann wieder also völlig also, der mich also manchmal ganz schlimm trifft. Und
unterholt,
dann,
sagt man da.
Und dann, ja, aber das ist also viel, ganz, ganz schlimm für mich. Und deshalb ist da so die Beschäftigung mit Geschichte und das hat ja mit Archiv und mit Büchern so etwas zu tun. Und manchmal lebe ich tatsächlich in diesen Büchern, wie die miteinander reden. Und das vergleiche ich ja auch als Literaturwissenschaft für euch mal an. Wie spricht der? Wie spricht der? Oder wie spricht derselbe 3 Jahre später? Und so eine ganz tolle Sache. Und aus dieser Situation heraus, ne, ist dann entweder das Telefon dran schuld oder aber ich gehe rüber, deshalb sage ich immer allen Leuten, oder aber ich sage, schickt mir ein Mail und dann muss ich ja nicht mir das ansehen gleich, aber das wird dann auch hier beantwortet, aber das ist dann so eine Sache, oder ich verlasse die Wohnung und muss irgendwie in die Natur gehen, also weil ich das dann also allein, und wenn ich dann unter Menschen gehen würde, das wäre ja noch schlimmer. Dann kriege ich ja jedes Mal einen Schock, wenn ich die Realität um mich herum sehe.
Und
von daher erlaube ich mir dann, meinen Spaziergang irgendwie in Wilhelmshöhe zu machen.
Das heißt also, es ist tatsächlich auch so etwas wie eine Insel der Seligen. Das heißt, ein Rückzug in Regionen, die jetzt nicht von der Jetztzeit...
Entschuldige, Gertrud, die Bibel sagt, der Buchstabe tötet.
Ja, das macht er ja noch heute. Also das muss man ja sagen. Das muss man ja sagen. Also dass er das es noch heute macht. Und ja, wir hatten ja jahrzehntelang zwei deutsche Sprachen nebeneinander. Jeder dieses Land suchte für eine Sache das eigene Wort. Da haben wir das ja erlebt. Ne? Und da ist auch die Macht des Wortes, streite ich überhaupt nicht ab. Also das ist natürlich vollkommen klar.
Das wäre dann ein großer Kontrahent dann.
Ja, das ist
also aber... Also die Insel der Seligen kontra der Buchstabe tötet.
Ja, aber das ist, so hole ich dann auch wieder die Realität sozusagen so am Schreibtisch ein. Damit kann ich aber umgehen. Ne, damit kann ich dann umblättern oder was anderes lesen. Und das kann man ja manchmal dann, wenn irgendwie so eine Drohne kommt oder so, oder das kann man nicht mehr.
Den Mensch kann man nicht gerade, der einem gegenüber sitzt, kann man nicht gerade umblättern. Das ist so ein Problem.
Nein, das funktioniert irgendwie.
Das heißt, der Mensch antwortet auch und er antwortet auch eventuell nicht so, wie ich es möchte, dass er antwortet.
Genau.
Ne? Also das ist das, was im Atembereich liegt. Ne?
Das ist
ja, aber das Interessante ist noch weiter, indem ich mich dann mit 19 oder 18. Jahrhundert also beschäftige, dann begebe ich mich auch im Kopf in diese Zeit. Da fallen mir dann viele ein, also auch historisch ist dann sofort dann klingt etwas ein, wo ich mir dann die Umgebung auch vorstelle, wo ich dann auch konkrete Dinge im Kopf habe und da verstehe ich das dann auch.
Du machst Film gucken.
Ja, das Kopfkino, ja.
Ja,
ja, aber ich kann mit mir selber im Kopf reden. Ich diskutiere mit mir selber.
Ja.
Das kann ich dann jetzt mit dem Buch, da kann ich auch draufhauen und so. Das geht aber nicht
im Leben.
Oder ich kann den Deckel zumachen oder so ähnlich. Ne? Also jetzt ist Schluss. Ne? Also ist denn der verrückt, sage ich dann manchmal und so und lese dann weiter oder mache dann Schluss. Und das ist dann wirklich ein Moment, Also das ist der Moment, wo ich auch Angst habe, dass ich dann mit der Realität nicht mehr zurechtkomme. Ja, aber dafür bin ich sehr gut geschützt durch meine Frau, die mir dann klar sagt, wo es lang geht, muss man einfach mal so sagen.
Okay. Aha, wir haben also in der amerikanischen Filmliteratur, also in der Skriptliteratur sagt man dazu, das ist dann der gute Begleiter, nicht? Das Hollywood-Skript kommt immer ein guter Begleiter vor. Ist das das? Jetzt kommen wir von den Leidenschaften so ein bisschen ab anscheinend.
Das ist sozusagen Reuter. Jetzt, ja genau, also das ist sozusagen das ist so eine, Reuter, ne, der wieder jetzt da
noch
an einer
einen
Stelle
oben
bucht, wo er gerne etwas Bestimmtes hören möchte.
Nein, das hat mich, Rede hat mich sehr animiert und ich war eigentlich eher an der Stelle, des Verhältnisses von Puffern und Ablocken und also intensiver Einlassung. Nicht? Also ich habe wisst ihr von mir, dass ich diese Aktualnachrichten, die du erwähnst, nicht mehr sehen kann. Das heißt, ich versuche konsequent zu vermeiden, Nachrichtensendungen zu sehen. Und zwar, weil ich finde, dass das Elend dieser Welt dort derartig infam verbreitet wird, ohne Nennung von Ursachen, also ohne die Möglichkeit, dass ein ganz normaler Seher entschlüsseln kann, warum zum Beispiel in einer Stadt von 1.000 Einwohnern plötzlich 2.000 Flüchtlinge sind. Nicht? Das ist ja ein bisschen schwer zu verstehen. Nicht? Mhm. Und dann sagen sie alle, ja, die fliehen vor ihrer Not. So. Dann frage ich als nächstes, ja, wo kommt denn die Not her? Ist die vermeidbar oder nicht? Darüber höre ich aber nichts. Das heißt, die sind einfach nur da. Jetzt wird nur noch darüber beraten, wie viel Geld man da reintun muss. Ja? Mehr ist nicht mehr. Und ob die Leute das auch aushalten. Nicht? Also das ist das Erste ist das Geld. Und das Zweite ist das, ob die Leute, die Menschen bereit sind, die Menschen, also sie reden ja immer von Menschen, nicht? Ob sie nun zwischen Menschen und Untermenschen unterscheiden können. Und das finde ich wirklich so unerträglich. Und da könnte es wirklich gut sein, dass die Lektüre eines Buches aus dem 18. oder 19. Jahrhundert mir dort wirklich ein Refugium gibt zum Nachdenken, nicht? Oder zum Motive entschlüsseln, zur Geschichte verstehen. Ich habe ganz lange gebraucht, ich habe, glaube ich, zwei oder drei Jahre gebraucht. Ich habe ein zweites Religionsstudium mir gegönnt und habe dann erstmal verstanden, was die drei großen Religionen da eigentlich machen. Ja. Dass jeder, der hat mal eine Bibel in der Hand gehabt und sagt, ich glaube an jenseitige Wesen und so weiter. Ja. Aber er hat nicht verstanden, wie viel Gewalt und wie viel Gewaltbewältigung zum Beispiel im Christentum drinsteckt. Ja. Das würde uns heute für solche Flüchtlingsgeschichten ganz gut helfen, nicht? Weil die unmittelbare Nächstenliebe ist ja keine Möglichkeit, um dieser Sauerei wirklich Einhalt zu gebieten.
Also und das heißt, das ist ja eine Psychomethode zu sagen, ich kann das, was in der Gegenwart läuft und wie es medial.
Er hat gerade über diese Erträglichkeit und Unerträglichkeit.
Ja, aber da gibt es einen Punkt zu beachten. Die heutige Zeit hat durch das Medium Radio, Fernsehen und so weiter eine bedeutende. Einfach schneller.
Die ist präsent.
Und die ist. Permanent, genau.
Mehr Bilder als Buchstaben.
Und zwar permanent und nicht erreichbar gleichzeitig.
Ja, es liegt jenseits unserer Kontrolle.
Genau. Ja, nicht nur jenseits unserer Kontrolle. Auch, also es gibt zeitlich überhaupt keine Brüche. Das findet gerade statt. Ja. Und das ist in den früheren Zeiten etwas anderes, weil da die Kommunikationsformen noch nicht in dieser Form ausgearbeitet waren, wie wir das heute haben. Heute erleben wir ja zeitgleich sämtliche Unglücke dieser Welt.
Ja.
Und ich kann mich überhaupt nicht auf nur eins kann ich mich. Ne?
Ist ja unmöglich.
Das ist, glaube ich, auch der Grund, warum sich die Leute hier mit den Flüchtlingen beschäftigen, weil das eine Sache ist. Damit beschäftige ich mich jetzt. Das ist etwas, was ich tun kann. Denn die Hoffnungslosigkeit, die mit dieser Zeitgleichheit zusammenhängt, die kann ich ja nicht mehr ändern. Mhm. Ich sehe das Unglück, ich sehe alles.
Und du kannst nicht eingreifen. Mhm.
Und man kann nicht eingreifen. Alle warten nur darauf, etwas zu tun. Und das nehmen jetzt viele Leute wahr, indem sie ihm dann helfen. Mhm. Und das ist in früheren Zeiten nicht so. Da habe ich zwei Seiten Zeit, das Ganze zu verarbeiten. Und das, finde ich, ist eine wichtige Sache. Diese Machtlosigkeit in diesem Strom, dieses Zeitgleiche, das, ich glaube es manchmal nicht, dass wir in einem aufgeklärten Jahrhundert leben, mhm, und dass wir in einer Zeit leben, also die alles sichtbar macht, ne? Mhm. Und dass wir auf einmal fehlen uns Kategorien, die ich dann woanders mir her, in ruhigeren Phasen, bücherweise, sozusagen seitenweise, dann mir klar mache, weil das etwas langsamer ablief. Also natürlich gibt es so ähnliche Probleme. Natürlich gab es schon Selbstmorde, Hungersnöte, Kriege und so weiter. Mhm. Auch in abscheulichster Form, brauchen wir uns gar nicht drüber unterhalten, die Menschen waren auch in früheren Zeiten nicht immer der nette Nachbar. Mhm. Und das habe ich aber durch diese zeitliche Unterschiede verarbeiten können, wohingegen ich das manchmal... Damit habe ich dann wirklich große Schwierigkeiten, wenn ich aus dem Arbeitszimmer zu den Nachrichten gehe. Das ist ein Sprung, der mich der manchmal wirklich an den Rand bringt, wo ich dann einfach...
Du brüllst und du weinst.
Ja, genau. Wo man einfach dann so... Ja. Wo ich da einfach mir nicht mehr zu helfen weiß. Ne? Dann bricht etwas zusammen...
Es bricht auch die Kultur zusammen. Ne? Es bricht die eigene Kultur.
Ja, genau.
Oder was heißt die eigene?
Die Kultur auf Literarität beruhende Kultur. Da wollte ich jetzt gerne mal drauf raus.
Genau.
Dass wir von der Differenz zwischen Buchkultur und Medienkultur im Allgemeinen schon jetzt sprechen.
Ja.
Und mir ist gerade eingefallen, das interessante Beispiel aus der Klassik ist ja Goethe. Nicht? Also... die theatralische Sendung beschäftigt sich mit der Klippe zwischen zwei Zeiten, nämlich dem Übergang vom Handwebstuhl zur Industrie. Ja, das ist auch.
Aber da hatte er 70 Jahre zu Zeit. Heute hat man vom Handy zum Smartphone, das sind 3 oder 4 Jahre. Also von daher ist diese Zeitenwende, die er dann verarbeitet und darstellt, finde ich wunderbar, ganz hervor, findet man woanders auch und so weiter. Aber das ist jetzt in einem Tempo, wo also. Deshalb, wie kann man denn darüber schreiben? Wir hatten gerade den Finanzskandal, jetzt denkt doch kein Mensch mehr da. Und Griechenland, monatelang nur im Programm, also denen geht es anscheinend wieder besser. Und jetzt auf
Weil sie neue Sparpakete beschlossen haben.
Deswegen. Ja, oder EZB oder was weiß ich alles. Ne? Mhm. Diese ganzen Dinge. Aber dass diese Gleichzeitigkeit der ungeheuren Probleme, die uns dann medial rübergebracht werden, und mit den Bildern ist das noch schlimmer, weil ich da sofort assoziiere. Ne? Und Bilder haben also eine fürchterliche Macht auf mich. Also Musik und Bilder, die haben meine Psyche beeinflusst mich in ungeheurer Weise. Ich höre nur bestimmte Musik, gebe ich dazu, und ich kann mir auch nur bestimmte Bilder ansehen, weil dann bricht mein ganzes mühsam konstruiertes psychologisches System, Nickel, bricht dann zusammen. Und da ich das schon mehrfach erlebt habe, und das ist schlimm, bevor man dann wieder hinauskommt, wieder in die Welt gehen kann, also das ist eben das ist das Problem. Deshalb also auch Literatur, die Seite herumdrehen und so. Und das
Also auch mal die Erstausgabe streicheln, wie ich geschrieben habe. Nein, Gertrud. Gertrud, ich muss an dieser Stelle muss ich eine Passage vorlesen. Das hast Gertrud, hast das? Nee. Pass auf.
Nur Natur ist großartig.
Ja. Nein, Dickel, ich hatte dir geschickt diesen Text, der so auf dich zutraf und der war so schön, von Ulrich Rolf.
Ach so, ja.
Wieder,
der kommt jetzt nach Kassel.
Die wilden Jahre des Lesens, ja.
Der kommt nach Kassel, Leute.
Ja, ich habe ihn heute war eine Sendung von der Buchmesse, wo er übrigens das letzte Jahrhundert des Pferdes ist übrigens ein neues Buch. Also es muss was Faszinierendes sein, hat mir großartig gefallen, was er da vorgetragen hat, weil er selbst wusste ich gar nicht. Ich habe ihn in Berlin kennengelernt, äußerst sympathischer Mensch und Leiter des Marbacher Literaturarchivs. Das ist schon mal für den Herrn Archivar schon mal eine Adresse. Aber ich möchte ganz eine halbe Seite vorlesen, Gertrud, du wirst es mir gestatten, wie er beschreibt, dass er, wie er die Vorzüge des Antiquariats entdeckt in Berlin. Er beschreibt, welche Leute man dort antraf. Es waren meistens, von ihnen hatten irgendwann ein geisteswissenschaftliches Studium abgebrochen und nach dem Abschied vom Lebensziel des Akademikers sich für den Typus des Connoisseurs entschieden. Diese Leute streiften dann im Antiquariat herum. Es waren versunkene Schätze, die diese Antiquare in der Eremitenhöhle, wie er sie nennt, nicht für... Ich glaube, es passt sehr gut. Ja. Die sie hüteten, der Untergang der klassischen Gelehrtenbibliotheken, jener schweren Dampfer der 20.000 Bände-Klasse. schön geschrieben.
Es sind etwas über 10, na gut.
Die das, 10.000, 20.000. Die das Internet torpedieren und versenken sollte, warf schon seinen fahlen Schatten voraus. Veränderte Lesegewohnheiten, neue Kanäle wie das Taschenbuch, der Siegeszug der Fotokopie, aber auch die Vielzahl neuer Bibliotheken in den massenhaft gegründeten Universitäten und Fachhochschulen, alle diese medialen Mäuse nagten an den Fundamenten jener Monumente der Gelehrsamkeit, die dann natürlich immer auch Machtdemonstrationen, Ausweise individueller Bildungshoheit gewesen waren. Gut, hiermit höre ich auf. Also diese Passage ist ganz wunderbar. Trifft zu Teilen auf unseren Gast, glaube ich, heute zu.
Aus wo hast du jetzt zitiert?
Habe ich doch gesagt. Wiedersehen mit den 70ern, die wilden Jahre des Lesens. Mhm. Ja. Also er beschreibt sozusagen auch meine Sozialisation, ich glaube auch die von Nickel so ungefähr. Ja,
ja, ich habe ja so ein bisschen eine andere
Ausnichtbildung.
Für mich ist es immer die Frage, was mache ich da gerade in der Gegenwart? Also ich brauche immer so was Praktisches dabei.
Ja, und, das Umblättern ist für dich nicht so wichtig. Ja.
Nein, das stimmt nicht. Ja? Also ich bin sehr, sehr gerne in Büchern, habe mir allerdings ein Jahr jetzt keine Literatur verordnet gehabt. Ich konnte nicht mehr lesen nach dem Tod meiner Mutter. Jetzt fange ich wieder an. Mit Iris Hanika zuerst.
Ach, schau an.
Mhm. Und für mich ist immer die Sache, was kann ich transportieren? Was kommt mir jetzt was brauche ich jetzt gerade? Und das Handwerkszeug für das, was ich jetzt gerade brauche.
Mhm.
Also nicht persönlich, sondern auch natürlich, aber auch das, was ich gerade bearbeite, das ist für mich, da bin ich, glaube ich, etwas gebrauchsorientierter als diese beiden Herren.
Moment, also da darf ich das so sagen. Also mit dieser Einstellung bin ich konfrontiert worden, also aus welchen Gründen auch immer, im Fachbereich Sozialwesen auf einmal die Einführungsveranstaltungen als Germanist halten musste und da dann noch einige Jahre auf Veranstaltungen gemacht habe. Und da gab es eine, Spielräume den Rechts, den habe ich mit dem verstorbenen Spitzer gemacht. Und da haben wir einfach die 12 Tafelgesetze mal durchgenommen. Was haben die denn zu den Problemen, deren sozialen Problemen darüber, was haben wir gemacht? Mhm. Und das fand ich unheimlich spannend, weil ich damit mit Studenten konfrontiert war, die nicht so wie ich erst einmal welche Ausgabe 10, ne, 12, welche Übersetzung 12 Tafelgesetze und so weiter. Ne? Mhm. und erstmal eine Erläuterung und so, ne, all diese Dinge. Ne?
Was nützt mir das?
Ne? Richtig, aber auf einmal die Texte standen im Mittelpunkt und auf einmal wurde darüber ganz konkret gesprochen. Und da wurde mir Literatur in einer ganz anderen Weise, ne? Wenn dann also von Rabe irgendwas, Wilhelm Rabe, da ganz praktische Dinge, der beschreibt die Welt konkret und die sozialen Probleme um 1900 ganz. Auf einmal kamen mir ganz andere Sachen entgegen, die ich gerade geschildert habe. Und das ist natürlich, das war für mich also eine tolle Zeit, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich war immer irritiert, ich musste also standfest sein, weil ich musste mich nicht nur mit dem Text, sondern auch mit den ganzen Inhalten drumherum beschäftigen. Und zwar nicht, ob das Komma da stimmt oder ne, welche Ausgabe und was weiß ich alles. Sondern
was sagt der?
Richtig. Mhm. Und wie setze ich das um? Mhm. Und diese Fragen kamen sofort. Ja. Und das fand ich an den, also an demselben Tag hatte ich dann abends ein germanistisches Seminar. Da ging es dann anders zu. Da, ganz genau. Und das fand ich sehr angenehm. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Und da habe ich auch einige Texte, die Herr Spitzer immer rausgesucht hat, also gelesen, die ich also niemals in diesem Studium vermutet hätte. Und erst als ich dann damit konfrontiert wurde, ich denke, das stimmt doch, das ist doch ganz toll. Und da wurde mir Literatur wiederum mal in ganz anderer Weise, zu was kann ich die benutzen? Zum Anregen, zum Gespräch. Und ne, da ging auf einmal etwas los mit der ganzen Gruppe. Oh, das fand ich spannend. Das stimmt.
Ja, witzig, habe ich genau dasselbe gemacht. Ja. Allerdings mit Platons Gastwahl.
Ja, Sie hatten ja auch einen anerkannten Spezialisten an Ihrer Seite.
Welcher? Welcher von meinen vielen Spezialisten?
Ach so. Der Karl-Heuss ist nicht gut. Ist nicht gut rübergekommen. Meine Damen und Herren, es ist jetzt Folgendes. Wir haben also sehr wenig Musik gespielt. Wir haben jetzt noch 2,5 Minuten Zeit.
Jetzt spielen wir aber nur Musik.
Nein, ja, zum Ausklang schlage ich vor, dass wir noch ein bisschen Satie spielen. Und mir ist es aber noch wichtig, weil du gerade eben gesagt hast, Ulrich Rolf kommt nach Kassel. Ja. Das ist eine Information, die du entweder als Literaturbüroler hast oder der HNA entnommen hast oder irgendeinem öffentlichen Medium. Und da Gertrud und ich an einem inöffentlichen Medium arbeiten, möchte ich dir ganz zum Schluss noch ein A4-Plakat mit der Aufforderung, ich finde es völlig unmöglich, dass die Kasseler Kulturschaffenden normalerweise bis aufs Theaterstübchen oder wie auch immer nicht an die Projektkassel Zeitung teilnehmen. Ich überreiche dir also höchst höflich.
Man kann es nicht sehen, also Herr Reuter.
Nein, ich habe
das. Überreicht, Moment, ich kommentiere. Herr Reuter hat ein zusammengefaltetes, gerolltes mit Gummiband um.
Genau. Das ist meine Gummibandsammlung.
Genau, von Charlotte Salm. Plakat und überreicht ihm jetzt ein Bündel Visitenkarten der Kassel-Zeitung. Und bitte jetzt Satie.
Bitte, bitte zum Schluss. Zum
und
Schluss.
Herzlichen ist Dank, dass du da warst.
Auf jeden Fall sollen die Kasseler Kulturschaften gefälligst mal sich untereinander verschalten. Das ist jetzt mein Schlussappell.
Ja, vielen Dank.
Sie arbeiten.
Es ist gesagt. Ja, danke schön.
Arbeiten, alles, okay. Arbeiten. Ja,
schönen
alles
Abend.
Ja, schönen Abend.